Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zur Spurensuche. Ich bin der Leon und jetzt hört ihr eine neue Folge unserer Serie Leben in der Spur Jesu, Ordensgemeinschaften nachgegangen. Heute geht es speziell um den heiligen Ignatius von Loyola und um die Gesellschaft Jesu, die sogenannten Jesuiten. Und dazu wird uns die fachkundige Franziskanerschwester Petra Grünert aus dem Bistum Augsburg in wenigen Augenblicken mehr erzählen. Liebe Schwester Petra, herzlich willkommen.
Lieber Leon, guten Abend. Liebe Jugendliche, liebe Hörerinnen und Hörer, einen schönen guten Abend.
Liebe Schwester Petra, wer Ignatius von Loyola war, das und vieles mehr kannst du uns jetzt bestimmt gleich etwas näher erläutern, bevor wir dann später noch mehr über die Jesuiten erfahren. Da will ich dich davon gar nicht länger abhalten und übergebe hiermit das Wort gleich an dich.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Jugendliche, wir sind ja schon beim 10. Teil unserer Spurensuche Jesus nachgegangen, um so durch den Gang, durch die Kirchengeschichte auf die Spur zu kommen, welche Vielfalt Gott unserer Zeit, der Kirchengeschichte, auch verschiedene Ordensgemeinschaften immer wieder geschenkt hat. Es gab immer Phasen der Neugründungen, der Hochblüte der einzelnen Ordensgemeinschaften, aber auch immer wieder die Erfahrung von vielem Niedergang und Verweltlichung. Bei der letzten Sendung haben wir gehört von Teresa von Avila, deren 500. Geburtstag die Kirche dieses Jahr feiert. Und wir finden uns in diesem Zeitraum des 16. Jahrhunderts ab 1515, wo ja in Deutschland Martin Luther mit seinen Reformgedanken auch in die Öffentlichkeit geht und die Reformationszeit in Deutschland und Mitteleuropa beginnt. Es ist eine herausfordernde Zeit und der Ruf und die Sehnsucht nach Reform an Haupt- und Gliedern der Kirche war in vielen Menschenherzen laut und deutlich spürbar und hörbar. Die Kirche aus dem späten Mittelalter im 15. Jahrhundert, sie geht wirklich da nieder und erstreckt sich in der Verweltlichung und vieles hat nicht mehr dem Evangelium Jesu Christi entsprochen, sodass der Ruf nach Reform wirklich sehr dringend war und auch in einzelnen Menschenherzen bei Männern und Frauen aufgebrochen ist und sie auch den Mut hatten, diese große Sehnsucht ins Leben umzusetzen. Der heilige Ignatius von Loyola, den wir heute ein bisschen näher betrachten wollen, er war ein junger Mann in diesen Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts, Ende 1491, so sagt die Geschichtsforschung, ist er in Spanien geboren, in einem baskischen Adelsgeschlecht und ist dort aufgewachsen. Und er war der jüngste von 12 Geschwistern, so wird berichtet und erzählt. Und seine Mutter starb sehr bald, sodass er bei einem anderen Frau aufgewachsen ist. Dieser junge Ignatius, er war eigentlich ein tollkühner Mann, ein junger Bursche, der von Anfang an dann erst in einen Pagendienst gegangen ist bei einem Vizekönig von Navarra und später dann eben in den Kriegsdienst gezogen ist als Soldat. Er war ein eifriger Kämpfer, vor allem bei der Verteidigung von Pamplona gegen die französischen Truppen der damaligen Zeit. Es gab die sogenannten italienischen Kriege, wo Frankreich gegen Spanien immer wieder gekämpft hat. Und dieser Ignatius, er hat seine Mitstreiter, seine Mitsoldaten ermutigt und aufgefordert, doch nicht Pamplona dem Verfall preiszugeben, sondern wirklich für den Erhalt dieser Stadt zu kämpfen. Und in dieser Schlacht, in diesem Krieg, wird dieser junge Ignatius mit etwa 30 Jahren eben ganz schwer verletzt durch eine Kanonenkugel, so wird berichtet. Und diese Verletzung, die führt ihn auf ein Krankenlager, das eine längere Zeit dauert. Er, der das Herz voller Ritterideale hat, er wird niedergestreckt durch seine Beinverletzung aufs Krankenlager und beginnt aber in dieser Zeit, sein Geist war frisch, nicht die Ritterromane der damaligen Zeit weiterzulesen, sondern sich theologischer, geistlicher Literatur zuzuwenden. Und sein Krankenlager, es ist in der Nähe des Klosters Montserrat, wo Benediktiner lebten und auch er eine geistliche Atmosphäre mitbekam und erlebte. In dieser langen Zeit seiner Krankheit setzt er sich einfach auseinander mit dem Leben Jesu und ist sehr beeindruckt von der Heiligen Schrift. Ignatius, in ihm erwacht eine Sehnsucht, diesem Jesus nachzufolgen. So wie er dem König als Ritter nachgefolgt ist, so will er auch in diese Nachfolge Jesu eintreten. Und er beschließt es erstmal radikal nach seiner Gesundwerdung anzustreben. Ignatius, er beginnt ein Leben als Büßer in Manresa. Er zieht sich in eine Höhle für eine Zeit zurück, in die Stille, um zu beten, um zu büßen, um in totaler Armut zu leben und sich immer mehr beständig dem Gebet auch zu widmen. Ähnlich wie der heilige Franziskus einige Jahrhunderte vorher. Doch Ignatius merkt bald, dass dieses arme Leben wie ein Franziskus oder in der Einsiedelei der Einsiedler nicht das seine ist. Aber in dieser Zeit macht er in dieser Höhle, wo er sich zurückzieht, in dieser Armut, in der Zeit des vielen Betens, geistliche Erfahrungen, die er beginnt niederzuschreiben. Und in dieser Zeit erhält Ignatius auch als junger Mann eine geistliche Erleuchtung von Gott, so wie er es deutet. Er erkennt diese göttliche Liebe in diesem großen Gott. Und diese geistlichen Erfahrungen in dieser Zeit der Einsamkeit und Stille des Gebetes, das schreibt Ignatius nieder in seinem später genannten Exerzitienbuch, in seinen geistlichen Übungen. Die geistlichen Erfahrungen und Übungen, die er in dieser Zeit selbst an sich vollzogen hat, die schreibt er schriftlich nieder, um sie dann auch später an andere Menschen, um Christus zu finden, weitergeben zu können. In ihm erweckt einfach auch der Wunsch, am Ende dieser Zeit als Einsiedler, als Pilger aufzubrechen und das Heilige Land zu besuchen. Die Wirkungsstätten Jesu, seiner Geburt, seiner Verkündigung und seines Todes. Und so macht dieser junge Ignatius viele Stationen über Jerusalem, um wirklich auf die Spur Jesu immer mehr zu kommen. Vielleicht kommt uns das jetzt bekannt vor. Auch der heilige Franz von Assisi, er ist als junger Ordensbruder dann schon auch ins Heilige Land gezogen, um wirklich diese Fußspuren Jesu zu erleben. Zur damaligen Zeit wurde Palästina schon durch die osmanischen Türken besetzt und war auch bedrängt, dieses Land. Aber dieser junge Ignatius, er macht sich auf den Weg. Und als er dann über Rom zurückkehrt nach Europa, hat er die große Sehnsucht, Theologie zu studieren. Er beginnt in Spanien sein Theologiestudium und wird aber auch von der Inquisition bedrängt, weil seine Gedankengänge etwa neuere Züge beinhalteten und die Kirche mit diesen laut geäußerten Gedanken des jungen Ignatius nicht so einverstanden war. So wird Ignatius immer wieder auch von der Inquisition bespitzelt und verhört, teilweise vom theologischen Studium ausgeschlossen. Was tut er, wenn er in Spanien nicht diese Ruhe und diese Sehnsucht des Studiums weiterführen kann? Er flüchtet nach Frankreich und studiert dort an der berühmten Sorbonne weiter Theologie. Er sammelt einen Freundeskreis, Kommilitonen um sich herum und gibt auch ihnen diese geistlichen Übungen, die er einige Jahre vorher gemacht hat, mit an die Hand, um einfach eine Entscheidung für Jesus Christus zu treffen. Und diese 6 Kommilitonen um Ignatius, sie werden zu den ersten Mitgründern dieser Gesellschaft Jesu, die später wir im deutschen Sprachraum auch Jesuiten nennen. An einem Marienfesttag, dem 15. August 1534, geloben diese jungen Männer mit Ignatius am Montmartre eben gemeinsam in Einfachheit und Armut, Keuschheit und der Mission in Palästina ihr Leben zu widmen. Das war ihre große innere Herzenssehnsucht, aufzubrechen, um im Heiligen Land als Missionare wieder die Menschen für Christus zu gewinnen, die bedrängt waren von diesen osmanischen Türken, den Muslimen. Leider gelang es dieser Gruppe nicht, nach Palästina ins Heilige Land zu kommen, weil die politische Lage einfach zu schwierig war. Ignatius wird mit einem Mitbruder sozusagen in dieser Zeit in Venedig zum Priester geweiht. Und als es ihnen nicht gelingt, nach Palästina ins Heilige Land zu kommen, beschließen diese jungen Männer, gemeinsam nach Rom zu gehen und sich einfach dem Papst zur Verfügung zu stellen. Es ist die Zeit, wo die Gegenreformation anbricht. Papst Paul III., ein Erneuerungspapst, der auch das Trienter Konzil in dieser Zeit dann ausruft. Er spürt, dass in diesen jungen Männern um Ignatius Gott auch ein Geschenk der Kirche gibt. Wenn wir auf dieses kurze Lebensausschnitt dieses Ignatius im Moment schauen, dann möchte ich Sie gerne einladen, ob Sie selbst auch Erfahrungen gemacht haben, wo Sie erfolgreich waren und vielleicht plötzlich aus dem Erfolg herausgerissen werden durch eine Krankheit, wo es zu einer Neubesinnung gab, wie bei Ignatius auf dem Krankenlager, wo eine tiefe Sehnsucht in einem erweckt wird, auch diesen Gott zu suchen, diesen unbegreiflich Großen, der aber in Jesus Christus Mensch geworden ist. Und vielleicht nutzen wir die Chance einer Musikpause zum Nachdenken. Kennen wir solche Erfahrungen in unserem persönlichen Leben, die auch Ignatius gemacht hat? Und wie steht es mit unserer persönlichen Sehnsucht, diesem Jesus in unserer Zeit heute nachfolgen zu wollen und uns mit unseren Fähigkeiten sogar vielleicht in den Dienst Jesu Christi in unserer Kirche heute zu stellen, die auch an verschiedenen Stellen nach Erneuerung sich sehnt?
Ja, liebe Schwester Petra, herzlichen Dank an dieser Stelle für diese ersten Informationen rund um Ignatius von Loyola. Und, liebe Hörer, ihr habt schon gehört, ihr könnt jetzt auch eure Fragen stellen, euch beteiligen, entweder sehr gerne schriftlich, zum Beispiel per E-Mail unter jugend@horeb.org oder natürlich auf unserer Facebook-Seite Radio Horeb Young and Faithful. Oder ihr könnt einfach anrufen unter 089 517 008 008. Ich wiederhole nochmal 089 517 008 008. Und dann könnt ihr eure Fragen der Schwester Petra gerne persönlich stellen, hier live in München. Und bevor es bei uns gleich thematisch weitergeht, hört ihr jetzt natürlich passend zu einer Sendung über Ordensgemeinschaften die Choralschola Heiligenkreuz mit der Antiphon In Paradisum und Psalm 121 aus deren damaligen Chartalbum Chant Music for Paradise.
In Paradisum,
oh,
Willkommen zurück in der Spurensuche im Jugendprogramm von Radio Horeb. Für euch ist der Leon am Mikrofon und heute hört ihr eine neue Folge von Leben in der Spur Jesu, Ordensgemeinschaft nachgegangen. Heute besonders im Fokus bei uns der heilige Ignatius von Loyola und die Jesuiten, zu denen unsere versierte Referentin Franziskanerschwester Petra Grünert aus Augsburg schon einiges gesagt hat bzw. noch erzählen wird. Bisher war der Ignatius schon mit einigen Details erläutert worden. Und jetzt darf ich dich, liebe Schwester Petra, bitten, noch weiteres zu ihm zu erzählen.
Ja, lieber Leon, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, was ist denn eigentlich das Neue dieser neuen Ordensgemeinschaft, die Ignatius mit diesen ersten Mitbrüdern da begründet? Die alten Ordensformen, die ja im Spätmittelalter auch zum Teil zusammengebrochen sind, weil sie auch nicht reformwillig waren. Viele Gemeinschaften haben sich wieder aufgelöst, sind zu verweltlicht und haben dadurch keinen Nachwuchs mehr bekommen. Was ist das Neue von Ignatius und seiner Gesellschaft Jesu? Das Erste, wo sie natürlich auch für Aufsehen erregt haben in Rom, war, dass diese Priester, diese Männer beschlossen haben, keine eigene Ordenstracht anzuziehen. Sie haben eine gemeinsame Ordenstracht abgelehnt. Und das war damals etwas sehr Neues, weil die einzelnen Gemeinschaften sich durch das gleiche Ordenskleid irgendwie identifiziert haben. Ein zweites, was auch neu ist, sie verzichten auf das gemeinsame Stundengebet. Also jeder einzelne Jesuit betet schon für sich das Stundengebet, den Lobpreis Gottes und das fürbittende Gebet der Kirche, aber sie beten nicht gemeinsam. Was auch auffällt, dieses Neue, das hat mit der Lebensprägung des Ignatius als Soldat zu tun, dass ein ziemlich militärischer Schlag oder eine militärische Note diesen neuen Ordensgemeinschaft prägt. So wird Ignatius als der erste Ordensgeneral bezeichnet. Allein dieses Wort General kommt ja aus der Militärsprache. Und auch in der straffen Hierarchie der Gemeinschaft lehnen sie sich ziemlich an militärische Ränge an, die ich momentan aber nicht genau erzählen kann. Aber die Militärsprache und das, was Ignatius als junger Mann am Herzen lag, für das Gute zu kämpfen, das zieht auch in die Gesellschaft Jesu mit ein. Und Ignatius und seine Mitbrüder wie Franz Xaver oder Peter Faber, um die bekanntest mit zu nennen, sie waren in dieser Zeit, wo auch in Europa eine neue Religiosität aufgebrochen ist, in dieser Zeit der Reformation und Gegenreformation, wo es auch um das persönliche, geistliche, die persönliche Beziehung zu Christus immer mehr in den Vordergrund gekommen ist. Sie sind auch sehr offen für neue Predigtformen, um eben auch einfach in dieser Gegenreformationszeit in die Gebiete zu gehen, die von der Reformation betroffen waren, um die Menschen wieder für den katholischen Glauben an Christus zu gewinnen. Sie wollten eben, haben sich dem Papst auch angeboten, dass er sie aussendet, genau in diese Gebiete Europas, wo die Reformation großen Schaden angerichtet hat, um für die Gegenreformation über die Rückgewinnung der Gläubigen zum katholischen Glauben sich einzusetzen. Einer der bekanntesten Prediger in Deutschland und auch der erste deutsche Jesuit, Petrus Canisius, war so einer, der versucht hat, wirklich wieder die Jugend für den katholischen Glauben zu gewinnen, der auch einen eigenen kleinen kurzen Katechismus geschrieben hat. Hier in Augsburg im Dom war Petrus Canisius Domprediger. In einem Seitenaltar ist er verewigt, wo man sieht, dass er einfach jungen Menschen über den Glauben spricht und sie unterweist. Und die Menschen, sie wissen ja oft nichts mehr. Die Kirche hat sich nicht mehr um die Verkündigung groß bemüht, sodass es wirklich notwendig war, neu die Menschen von Christus zu erzählen, von der Botschaft seines Evangeliums. Und das Neue von seinen Exerzitienbüchlein, das er auch geschrieben hat, war ja, dass er das Evangelium zur persönlichen Betrachtung vorlegt. Er selbst hat in seiner Krankheit und dann auch in dieser Zeit als Einsiedler in der Höhle das Leben Jesu betrachtet und auf sich wirken lassen, das Evangelium mit sich in Beziehung gesetzt. Nicht, dass es irgendwie nur eine Geschichtsabhandlung ist, sondern dass dieser Jesus uns durch die geistige Betrachtung persönlich ansprechen kann. Dass wir hineingenommen werden in die Ereignisse, die Jesus erlebt hat, mit den Menschen, mit den ersten Jüngern, dass wir da Teil dieser Geschichten werden. Das war so ein bisschen auch das Neue im Geistlichen, das Ignatius mit geprägt hat. Und durch sein Exerzitienbüchlein ist auch eine neue Form von geistlichen Übungen für die Menschen, nicht nur für Priester und Geistliche entstanden, sondern auch für Menschen in Not, die sich für Christus neu entscheiden wollen, diese geistlichen Übungen als große Hilfe, den Glauben persönlich vertiefen zu können. Als Grundlage der Heiligen Schrift, vor allem das Leben Jesu und den Evangelien. Ignatius, er war gute 15 Jahre Ordensgeneral der Jesuiten und die anfängliche Gründungszahl hat er aus 6 Mitbrüdern bestanden und es war vorgesehen, Ignatius wollte nicht mehr als 60 Mitglieder haben. Es war so eine Vereinbarung mit Papst Paul III., die er aber dann später schon aufgehoben hat, weil viele zu ihm kamen und einfach auch dieser Einsatz in der Gegenreformationszeit notwendig war, sodass der Orden gewachsen ist. Und zum Tod von Ignatius hat die Gemeinschaft bereits 1000 Mitglieder gehabt. Dieser Ignatius, wir feiern ihn in der Kirche am 31. Juli als seinen Gedenktag, stirbt einfach, weil er erkrankt an hohem Fieber und einer chronischen Krankheit, wo er wirklich ziemlich schnell dann auch verstarb und zum Herrn hinüberging. Wer schon mal in Rom war, kennt vielleicht eine der großen Kirchen, die sogenannte Kirche Il Gesù in Rom, die sozusagen neben dem Mutterhaus der Jesuiten steht. Und wenn wir auf Papst Franziskus schauen, der natürlich sehr viel von der Spiritualität von Franz von Assisi in unserer Zeit wieder wachruft, dürfen wir nicht vergessen, dass Papst Franziskus selbst ein leidenschaftlicher Jesuit im Herzen ist, der auch zu diesem Ignatius von Loyola in seine Gesellschaft Jesu sich hineinberufen gefühlt hat und diesem Ruf Jesu auch gefolgt ist. Vielleicht machen wir hier einen kurzen Einschnitt und Leon, vielleicht hast du noch einige Fragen oder auch schon von Hörerzuschriften bekommen, dann könnten wir die vielleicht vor der nächsten Musikpause ein oder zwei Fragen jetzt hereinnehmen.
Ja, sehr gerne, liebe Schwester Petra. Ich habe schon einige Fragen hier. Falls manche Leute beim Telefonieren jetzt nicht durchgekommen sind, es kann sein, dass da ein Leitungsproblem bestand, wiederhole ich hier nochmal die Nummer 089 517 008 008. Jetzt sind die Leitungen auf jeden Fall wieder frei. Und eine Frage lautet schon, Schwester Petra, was kann der heilige Ignatius denn besonders unseren jungen Hörern heute mit auf ihren Lebensweg geben?
Was er sicher uns, den Jüngeren und aber auch den anderen mitgeben kann, ist vielleicht diese Erfahrung, und das er niedergeschrieben hat, diese Regel zur Unterscheidung der Geister. Ignatius gibt da eine geistliche Übung an die Hand, die uns helfen kann, herauszufinden, was wirklich der Wille Gottes für mein Leben sein kann, wo ich mich an bestimmten Punkten orientieren kann, wo er sagt, wo ich bei einer Entscheidung, die ich treffen will, spüre, dass Frieden, Ruhe, Trost, Hoffnung und Zuversicht in mein Herz kommt, da kann ich ein Stück weit Gewissheit haben, dass das mich auf die Spur Jesu in den Willen Gottes hineinführt. Wenn ich aber eine Entscheidung getroffen habe und spüre im Nachklang, da kommen Ängste auf, Zweifel, Unruhe, Unfriede in meinem Herzen, ist es so, die Regel nochmal die Entscheidung zu überdenken, weil das auch vom anderen Geist eine Verführung sein könnte, vom Ungeist, was nicht dem Willen Gottes entspricht. Also da hat er eine Regel an die Hand gegeben, die Unterscheidung der Geister. Die kann man sicherlich im Internet noch genauer googeln, um sie dann auch persönlich spirituell als geistliche Übung zu betrachten und zu üben. Aber das, glaube ich, ist einer der wichtigsten Punkte, die Ignatius den jungen Menschen in die Hand gibt, um eine Hilfe zu bekommen, heute in der schwierigen Zeit, wo tausend Möglichkeiten da sind, eine gute Entscheidung zu treffen.
Das sind ja sehr praktische Lebenstipps, die man da bekommt zur Unterscheidung der Geister. Also es lohnt sich da bestimmt mal näher danach zu googeln. Und Schwester Petra, du hast auch schon wenig von der geistlichen Erleuchtung des Ignatius erzählt. Hat er eigentlich mehr über den Inhalt seiner Art der Erleuchtung erzählt? Fällt dir da spontan noch das eine oder andere Beispiel davon ein, was genau er für geistliche Erleuchtung da hatte? Erkenntnisse oder so?
Ignatius hat nur erzählt, auch seinen Mitbrüdern, dass er diese Erleuchtung hatte, aber er hat ein Leben lang geschwiegen über den Inhalt. Es gibt einfach Dinge zwischen Gott und dem Herzen, der Seele des Menschen, die man nicht in Worte fassen kann, die man vielleicht auch nicht der Öffentlichkeit preisgibt. Also Ignatius hat nie über den Inhalt da in seinen Kreisen gesprochen, darum ist es uns auch heute nicht bekannt.
Ah, verstehe, sehr mysteriös. Schade eigentlich. Wir haben ja auch gehört, der heilige Ignatius hatte in Rom teilweise Widerspruch erfahren. Und wie kam es dann, dass er eigentlich später als Gegenreformator in Rom wieder anerkannt wurde, obwohl ja die Inquisition ihm erstmal verboten hatte, in Rom Theologie zu studieren?
Also ich kann es mir persönlich nur so erklären. Es gab ja damals noch kein Internet und die schnellen Wege der Kommunikation über Smartphone, dass ja diese Inquisitionserfahrung, die er gemacht hat, die war ja in Spanien in den ersten Jahren, wo er da Theologie studiert hat, wo einfach auch eine harte Strenge gegen Irrlehrer vorgegangen ist, gegen was Modernes. Und dass die, also stelle ich mir vor, dass die in Rom, als er dann wirklich mit den ersten Gefährten zur Kurie, zum Papst Paul III. Kommt, dass sie es entweder nicht gewusst haben oder einfach eben diesen Wandel von Ignatius wahrgenommen haben, wo er sich eben inzwischen ja zum Priester hat weihen lassen. Das war ja auch schon, wo die Kirche zugestimmt hat, dass er eine Berufung hat. Und dieses Missglücken ins Heilige Land zu pilgern mit seinen Gefährten, um zu missionieren, das ist der Weg nach Rom geführt hat, um er mit seiner ganzen Einfachheit und Demut sich einfach mit seinen Mitbrüdern dem Papst zur Verfügung stellt und zu sagen, unser eigener Plan, das Heilige Land zu missionieren, ist gescheitert. Wir wissen nicht, was wir jetzt tun sollen und wir stellen uns jetzt einfach dem Papst zur Verfügung und er wird uns sagen, wozu er uns braucht. Das war vielleicht dieses Neue und dieses totale sich hingeben ins Ungewisse. Paul III., dieser Erneuerungspapst, er wird wissen, wo es brennt in der Kirche und da wird er uns hinschicken.
Und du hast uns ja erzählt, dass Ignatius auch eine Verletzung im Krieg erlitt. Ja. Und als Folge davon beschäftigte er sich dann im Krankenhaus mit der Bibel und vermutlich auch mit weiteren christlichen Büchern. Und fand angeblich so zum Glauben an Christus. Also was können wir dann heute für uns daraus, deiner Ansicht nach, Gutes daraus ziehen? Was können wir daraus lernen für Situationen, wo wir ausgebremst werden durch Krankheit oder Leid?
Also vielleicht wirklich so wie der Ignatius und andere Männer und Frauen es auch zu machen, wirklich die Bibel, das Neue Testament, vor allem die Evangelium in die Hand zu nehmen und wirklich da drin zu lesen und sich von Christus ansprechen zu lassen, das Leben Jesu zu betrachten. Das ist auch für heute eine ganz gute Sache, weil in diesem Wort der Heiligen Schrift, wenn wir die Bibel, das Neue Testament in die Hand nehmen, will uns wirklich Christus selbst begegnen, ansprechen, ihm uns auch seine Liebe schenken. Und ich glaube, das ist auch, Ignatius hat damals selber nicht Theologie studiert gehabt zu diesem Zeitpunkt und er war persönlich betroffen und ergriffen. Und so, denke ich, gilt diese Erfahrung auch für uns alle, die wir nicht Theologie studieren, einfach die Bibel, das Neue Testament in die Hand zu nehmen und das Leben Jesu nicht nur als Geschichte zu lesen, sondern zu betrachten, zu sagen, was bedeutet es für mich heute?
Schwester Petra, herzlichen Dank, dass du uns jetzt so viel gute und wirklich auch ins Detail gehende Informationen liefern konntest rund um den Ignatius. Und jetzt hören wir noch das Lied »Der Chor feiert Jesus«. Herr, ich suche deine Ruhe. Und danach gibt's dann Infos rund um die Jesuiten. Willkommen zurück in der Spurensuche im Jugendprogramm von Radio Horeb. Für euch ist der Leon am Mikrofon und heute hört ihr eine neue Folge von Leben in der Spur Jesu, Ordensgemeinschaften nachgegangen. Bisher haben wir einiges über den heiligen Ignatius von Loyola erfahren können, von unserer Franziskanerschwester Petra Grünert aus Augsburg, die eine Expertin ist in Sachen Ordensgemeinschaften. Liebe Schwester Petra, wir haben schon einiges über den Gründer der Jesuiten erfahren und jetzt bitte ich dich, kannst du uns noch Näheres erzählen über die Jesuiten selbst?
Ja, wenn wir einen Blick auf die heutige Situation schauen, so hat der Jesuitenorden in unserer Zeit etwa über 15.000 Mitglieder. Die meisten davon sind Priester und dann haben sie auch einfach viele in der Ausbildung und einige Brüder, also auch Jesuiten, die nicht die Priesterweihe haben. Und seit der Gründung her haben sich die Jesuiten immer vor allem auch in der Bildung, in den Schulen und in den Universitäten engagiert. Das waren so ihre Tätigkeitsfelder, einfach auch die Menschen zu bilden, ihnen Wissen zu vermitteln, um so auch dann die Kirche und die Gesellschaft zu erneuern und aufzubauen. Und durch diese Exerzitienbücher von Ignatius, wo ja auch eine neue Exerzitienarbeit entstanden ist, sind die Jesuiten auch heute sehr viel tätig in Begleitung von Exerzitien. Die klassische Art von Ignatius ist ja, dass die Exerzitien 30 Tage gehen und für den heutigen modernen Menschen, nicht viele können sich so viel Zeit nehmen und Urlaub nehmen, gibt es auch Kurzformen von 8 bis 10 Tagen oder die sogenannten Exerzitien im Alltag, die uns in den letzten 20 Jahren wieder neu bekannt geworden sind, dass wir praktisch einfach durch Tagesimpulse in der Fasten- oder Adventszeit einfach auch Evangelienstellen betrachten, Stellen aus der Lebensgeschichte Jesu und so uns in Austauschgruppen wöchentlich treffen. Das sind so diese heutigen Tätigkeitsfelder, die aber auch über die Jesuiten hinausgehen, die auch die Pfarreien, die Bistümer, geistliche Gemeinschaften geprägt haben. Und was vielleicht noch aktuell ist, gerade mit unserer aktuellen Flüchtlingslage, die Jesuiten haben sich immer schon in der Flüchtlingsarbeit und Sozialarbeit auch engagiert. Also in Nicht-Organisationsgemeinschaften sind sie weltweit tätig, aber auch in der Medienarbeit. Also in Bücher, im Filmbereich engagieren sich die Jesuiten auch in den neuen Medien, um einfach die Botschaft von Jesus Christus auf die heutige Weise vielen Menschen zugänglich zu machen.
Ja, liebe Schwester Petra, warum sollten denn vielleicht gerade junge Leute heute, die sich überlegen, ob sie in Orden eintreten wollen, wieso sollten die sich vielleicht für die Jesuiten ausgerechnet entscheiden?
Das ist, glaube ich, der erste Punkt ist, ich kann mich nicht persönlich entscheiden, naja, ich wäre heute Jesuit oder vielleicht Franziskaner, sondern es ist wirklich die Prüfung des Herzens, die Unterscheidung der Geister, ob Gott mich in diese Richtung der Gesellschaft Jesu ruft und beruft. Ja? Ob junge Männer sich angesprochen fühlen, hängt auch mit Prägungen, Fähigkeiten, Talente zusammen, was für einen passt. Und ob Gott mich wirklich da hinein beruft. Und die Jesuiten haben, denke ich, auch ein strenges Auswahlverfahren, haben eine lange Ausbildungszeit, dass die jungen Männer, die dort eintreten, gute Ausbildung bekommen, die den gleichzeitigen Priesterberuf, die Priesterberufung haben, sowohl Philosophie als auch Theologie studieren, aber auch noch ein weiteres Studium in einem anderen Fachgebiet machen. Das können wir allein in der Lebensgeschichte von Papst Franziskus sehen, der ja nicht nur Theologie und Philosophie als junger Jesuit studiert hat, sondern auch Literatur und Psychologie, also andere Fachgebiete dazu. Die Jesuiten haben da wirklich eine sehr lange und gediegene Ausbildung, und diese jungen Männer, die dort eintreten, werden da gut geprüft. Und wirklich zu sagen, nicht ich suche mir das aus, sondern ich werde von Gott gerufen, angesprochen, und diese Übung der geistlichen Unterscheidung der Geister von Ignatius kann da eine große Hilfe sein, auch für die Wahl in andere Ordensgemeinschaften.
Du hast jetzt von einer langen Prüfung gesprochen, und man hat sich ja als Jesuit auch auf die evangelischen Räte zu verpflichten, also Armut, Keuschheit und Gehorsam. Und dass jetzt Gehorsam was Gutes ist, werden vermutlich noch die meisten Hörer bejahen. Aber wenn man jetzt zum Beispiel die Armut direkt sieht, etwa im Leben vieler Flüchtlinge, erscheint einem die Armut ja erstmal als etwas, das man bekämpfen sollte. Also inwiefern kann man der Armut denn Wert abgewinnen? Ist es einfach so eine asketische Sache oder steckt da mehr dahinter?
Ja, die Armut als Armut ist ja nichts Gutes. Also es ist nicht anzustreben, materiell arm zu werden. Und es geht eher auf diese Seligpreisung aus dem Matthäus-Evangelium zurück. Selig, die im Geiste arm sind und alles von Gott erwarten. Also diese Haltung, sich bewusst zu machen, alles, was ich habe für meinen Alltag, für meinen Beruf, ist geschenkt. Das ist mir von anderen geschenkt bekommen. Wenn ich diese Kette mal genauer betrachte, ist letztlich endlich alles von Gott. Wenn ich auf die Welt komme, bin ich eigentlich ein armes Baby, habe nichts, sondern alles, was ich bekomme, schenken andere mir. Das ist dieser Gedanke, Armut, auch dieses dankbare Herz, ich bin beschenkt. Und aber einfach auch dieses authentische Leben in einer Weise, in einer Schlichtheit und Einfachheit zu leben. Wir brauchen ja nicht viel, außer was zum Anziehen und zum Essen. Alles andere ist ja oft dann im Überfluss da, aber um eigentlich gut zu leben, genügt es, was zum Essen und zum Anziehen zu haben. Und Jesus war nicht drauf, dass alle arm werden, sondern dass auch die Reichen ihren Reichtum teilen, damit es den Armen auch besser geht. Ja? Und das Besondere, denke ich, bei den Jesuiten ist eher, dass sie ein viertes Gelübde haben, und zwar den Gehorsam gegenüber dem Papst. Also das ist ein Sondergelübde, ein viertes Gelübde, das die Jesuiten ganz für sich haben und ausgestellt haben. Das vierte, wir sind gehorsam gegenüber dem Papst. Also der Papst kann dem Ordensgeneral einfach auch Weisungen geben, und die Jesuiten sind verpflichtet, das zu prüfen und ihm auch zu gehorchen. Also das ist vielleicht nochmal eine strengere Form, aber das ist auch positiv zu sehen. Im Gehorsam wird nichts befohlen, was widergöttlich ist, sondern es wird wirklich auch geprüft im Hören auf Gottes Stimme, was will Gott von uns, von dem einzelnen Mitbruder, und dann kann er diesem Anruf Gehör schenken, kann er ihm gehorchen, kann er sich darauf einlassen.
Und wie ist es mit der Keuschheit, mit dem Keuschheitsgelübde? Also wenn man sich Statistiken unserer Tage anschaut, die zeigen, dass junge Menschen auch vor der Ehe schon immer früher sexuell aktiv sind, stellt sich ja ganz stark die Frage, wie kann man der Keuschheit einen eigenen Wert abgewinnen und wozu überhaupt das Ganze?
Wozu überhaupt das Ganze ist, denke ich, eine gute Betrachtung einfach unserer Geschöpflichkeit, der Würde von Mann und Frau, dass Gott da wirklich einen göttlichen Plan in unser Menschsein, unsere Sexualität hineingelegt hat und von Anfang an auch in der Heiligen Schrift bezeugt ist, Mann und Frau sind aufeinander geschaffen, gerade für den Ehebund, wo sich aktuell ja die Bischofssynode in Rom damit beschäftigt. Und auch in der Ehe ist auch für den Einzelnen gleichzeitig ein Keuschheitsgebot da. Ich kann nicht über den anderen herfallen, wie es mir Lust und Liebe ist, sondern da gilt es ja auch wirklich, den anderen liebevoll zu behandeln, über ihn auch zu denken. Die Keuschheit hat ja nicht nur was für Ordensleute zu tun, sondern für jeden Christen eigentlich. In welchem Stand ich bin, gibt es verschiedene Formen, auch die Keuschheit zu leben.
Verstehe, interessant. Liebe Schwester Petra, die Spurensuche ist auch schon wieder recht nah an ihrem Ende angelangt. Wollen wir vielleicht noch mit einem Gebet schließen?
Ja, ich habe also in dem neuen Gotteslob, das wir alle in unseren Kirchen finden, auch ein Gebet von Ignatius von Loyola gefunden, das gerade ihn auch so kennzeichnet. Er war ganz bereit, sich hinzugeben, gehorsam zu werden, wie Christus gehorsam worden ist. Und da finden wir im neuen Gotteslob in der Nummer 9, Abschnitt 6, ein Gebet von Ignatius, als ein Jesuit in einer heutigen Übersetzung uns geschenkt hat. Und mit diesem Gebet möchte ich gerne abschließen. Nimm, Herr, und empfange meine ganze Freiheit, mein Gedächtnis, mein Verstand und meinen ganzen Willen, all mein Haben und Besitzen. Du hast es mir gegeben. Dir, Herr, gebe ich es zurück. Alles ist dein. Verfüge nach deinem ganzen Willen. Gib mir deine Liebe und Gnade, denn diese genügt mir. Und so segne uns auf die Fürsprache des heiligen Ignatius und aller Heiligen des Jesuitenordens, dieser barmherzige Gott, der uns mit seiner Liebe beschenkt, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Liebe Schwester Petra, ein